Lass das Trachten unserer Herzen und das Reden unseres Mundes wohlgefällig sein vor dir, Herr, unser Fels und unser Erlöser. Amen. Ja, wie bereits im Programm angekündigt, wollen wir uns in dieser Predigt unter ein Wort aus dem Kolosserbrief stellen. Und zwar aus dem Kapitel 3, in Vers 16. Und ich lese uns dazu den unmittelbaren Kontext aus Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Dort schreibt der Apostel Paulus: So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib. Und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort und Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Ein sehr kurzer Predigttext ist es, unter den wir uns heute stellen wollen. Und dieser Vers ist auch recht bekannt. Manch einem mag er sogar recht banal erscheinen. Was der Heilige Geist durch den Apostel Paulus der Gemeinde in Kolossä hier sagt, das wissen wir, das kennen wir, das brauchen wir nicht schon wieder zu hören. Aber das Gegenteil ist wahr. Selbst wenn uns schon 100-mal über dieses Wort gepredigt wurde, so wollen wir es heute zum 101. Mal tun. Denn wir müssen erkennen, wie ausgesprochen wichtig, wie zentral, wie herausfordernd und auch wie tröstend dieser Vers oder dieser Versteil 16a für uns ist. Es geht darin nämlich um nichts weniger als um die Grundlage unseres christlichen Wandels. Der Inhalt dieses Verses und der Predigt ist darum die Frage: Was bestimmt unser Leben als Christ? Das Wort des Christus, was ist das eigentlich? Zunächst können wir annehmen, dass hiermit das Evangelium gemeint ist. Das Wort, in dem uns Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Erlöser, vor Augen gestellt wird. Dieser Gedanke ist sicher richtig. Aber wenn wir hierbei jetzt nur an die biblischen Schriften denken, an die Schriften als solche, die vielleicht einen festen Platz in unserem Leben haben sollen, dann greift dieser Gedanke zu kurz. Es geht um mehr. Beachten wir nämlich zusätzlich, dass hier nicht steht, dass das Wort des Christus unter euch oder in eurer Mitte wohnen soll. Der Apostel Paulus will der Gemeinde in Kolossä und uns eben nicht bloß daran erinnern, dass wir die Bibel kennen sollen oder im Gottesdienst die Predigt dieses Wortes im Mittelpunkt stehen soll. Das versteht sich von selbst. Nein, hier steht buchstäblich in euch. Das Wort des Christus soll nicht nur zu bestimmten Gelegenheiten zugegen sein, wie es uns gerade passt, sondern in einer anderen, in einer viel prägnanteren Weise. Und darum müssen wir auch auf den Begriff eingehen, der hier mit Wohnen übersetzt ist. Dieses Wort kommt im Neuen Testament insgesamt 5-mal vor. Und es bezieht sich immer auf unsere Zugehörigkeit zu Christus. Entweder durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, oder sogar durch Gott selbst, oder durch das Wort des Christus, wie in unserem Text, oder auch durch den Glauben. Es geht hier also im Kern um die Gemeinschaft mit Gott. Diese Gemeinschaft ist die Grundlage unseres Lebens als Christen und sie geht immer von Gott aus. Er ist derjenige, der in Christus seinen Bund mit uns aufgerichtet hat. Er beschenkt uns auch mit den Mitteln, die nötig sind, damit uns die Gerechtigkeit Christi zuteil wird und wir im Bund Gottes bestehen können. Das sind die Mittel oder auch Personen, die in den eben kurz angeschnittenen Bibelstellen aufgezählt sind. Gott hat Gemeinschaft mit uns mittels seines Geistes, der uns das Evangelium von Jesus Christus aufschließt und den Glauben wirkt und nährt und uns so mit Christus, der Quelle unseres Heils, verbindet. In unserem Predigtvers ist somit mehr gemeint als nur ein passives Wohnen im Sinne eines Aufenthalts in einem Haus. Das griechische Wort an dieser Stelle wird durch eine Vorsilbe verstärkt, die die Tatsache betont, dass der Wohnsitz, dass der Wohnplatz in Besitz genommen worden ist. Es geht um eine feste Verbindung. Wörtlich wäre eigentlich dieses Wort besser mit Innewohnen zu übersetzen. Das Wort des Christus wohnt uns inne. Und schließlich ergibt sich diese Bedeutung auch aus dem Kontext des Verses. Wenn wir ein paar Zeilen zurückschauen, im Übergang von Kolosser 2 zu Kapitel 3, erinnert der Apostel Paulus an die Tatsache, dass wir den Grundsätzen dieser Welt gestorben und mit Christus auferstanden sind und somit unter einer neuen Regentschaft stehen. Das ist der prägende Gedanke dieses ganzen Abschnitts. In der neuen Gemeinschaft mit Jesus Christus soll das Wort des Christus uns regieren. Wie ein Hausherr oder Hausverwalter alle Angelegenheiten überschaut und früher auch über die Knechte und Mägde verfügte, so soll Christus in uns regieren. Das ist dann doch ein sehr fundamentaler Gedanke und eine Ermahnung, die uns zunächst widerstrebt. Es läuft unserem Selbstverständnis zuwider, anzuerkennen, dass nicht wir über uns bestimmen, sondern ein anderer. Der Mensch liebt die Idee vom freien Willen. Selbst in vermeintlich reformatorischen Kreisen hat sich Martin Luthers uralte Schrift noch nicht herumgesprochen. Auch dort hält man wenigstens den ungläubigen Menschen für frei. Man hält ihm einen freien Willen zugut, mit dem er sich zum Beispiel für oder gegen Christus entscheiden könne. Sagen wir es ganz klar, eine solche Ansicht ist geradezu gotteslästerlich. Nicht nur macht sie den allmächtigen Gott zum Bittsteller, nicht nur erklärt sie den Kreuzestod Christi praktisch für unwirksam, sondern sie leugnet auch frech die furchtbaren Konsequenzen der Sünde. Der natürliche Mensch ist nach dem Fall Adams eben nicht frei, sondern ein Sklave der Sünde. Er muss tun, was sein Herr, die Sünde, ihm befiehlt. Zugegeben, diese Befehle sind recht breit gefasst und sie bieten im Allgemeinen auch sehr viele Entfaltungsmöglichkeiten, sodass ein solcher Mensch sehr leicht folgert, sein Wille sei frei. Die Wahrheit ist eine andere. Der Mensch ist ein Sklave der Sünde oder, wie Paulus es in Römer 7, Vers 14 formuliert, unter die Sünde verkauft. Aber Christus nun hat die Herrschaft der Sünde in uns überwunden. Er hat mit seinem Leiden und Sterben für unsere Sünde bezahlt und uns mit Gott versöhnt und anstelle der Sünde seine eigene Herrschaft über uns aufgerichtet. Wir gehören jetzt ihm. Das ist der Kern des Christseins. Das ist auch unser großer Trost, den wir im Heidelberger Katechismus bekennen. Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat. Als Konsequenz seines Heilswerkes von Golgotha ist Christus unser Herr geworden. Christus hat die Herrschaft über unser Leben übernommen. Christus regiert uns. Und er tut das durch sein Wort und seinen Geist, der durch das Wort wirkt. Das Wort malt uns die frohe Botschaft von Gottes Versöhnung mit uns vor Augen. Der Geist öffnet unsere Augen und Ohren, sodass dieses Evangelium bei uns Eingang findet und uns wahrhaft glauben lässt. Der Geist richtet uns auf Christus aus und vereint uns als seine Glieder im Glauben immer mehr mit ihm, unserem Haupt. Das alles meint der Apostel, wenn er uns daran erinnert, das Wort des Christus reichlich in uns wohnen zu lassen. Er erteilt hier also keinen bloßen Befehl, dem wir zähneknirschend Folge leisten müssten. Er stellt uns auch nicht vor eine Wahl, sodass es an uns läge, das Wort in uns wohnen zu lassen oder auch nicht. Er erinnert uns an eine Tatsache. Er erinnert uns an unser großes Vorrecht, dass wir Christus gehören dürfen. Und er ermutigt uns, uns dieses Vorrecht mehr und mehr und in aller Fülle zu eigen zu machen. Lasst das Wort reichlich in euch wohnen. Christus soll in euch, in seinem Volk, nicht nur hier und da zu seinem Recht als euer Herr kommen, sondern immer und überall. Nachdem wir nun gehört haben, was wir unter dem Wort des Christus zu verstehen haben und was es bedeutet, dass dieses Wort in uns wohnt, wenden wir uns nun der Frage zu, was das Wort des Christus in uns tut. Was bewirkt dieses lebendige Wort? Der Apostel Paulus nennt in den vorangehenden und insbesondere in den nachfolgenden Versen eine ganze Reihe von Auswirkungen der Tatsache, dass das Wort des Christus in uns wohnt. Ich nenne es ganz bewusst Auswirkungen, obwohl es der Form nach Anweisungen sind. Aber das ist kein Widerspruch. Im ersten Thessalonicher Brief wird das an einer Stelle sehr schön verdeutlicht. Im Kapitel 2, in den Versen 10 bis 13. Dort schreibt Paulus: Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Darum danken wir Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, und jetzt kommt's, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Ja, eigentlich ist dieser Abschnitt eine etwas ausführlichere Fassung unseres Predigtverses. Alle Ermahnungen, die uns die Schrift gibt, stehen auf der Grundlage der Verheißung Gottes, dass sein Wort in uns wirkt. Nicht wir strampeln uns in uns selbst ab, um als gute Christen dazustehen und wahrgenommen zu werden, sondern wir geben dem lebendigen Wort Gottes Raum. All diese Ermahnungen des Apostels, die uns im Kolosserbrief begegnen, lassen sich im Grunde aufteilen in drei Lebensbereiche. Drei Lebensbereiche, in denen das Wort des Christus seine Wirkung entfalten soll. Und wir wollen uns das mal vorstellen als drei konzentrische Kreise. Im Mittelpunkt steht das Wort des Christus, das in uns wohnt. Der erste kleine Kreis und Lebensbereich umfasst uns selbst. Was soll das Wort in uns selbst bewirken? Der zweite, schon etwas größere Kreis ist die Gemeinde. Auch für unser Leben inmitten der Gemeinde soll das Wort des Christus bestimmend sein. Und im dritten und äußersten Kreis schließlich sehen wir unseren Lebensbereich in der Welt. Wie gehen wir als Christen mit unserem Nächsten in sogenannten weltlichen Angelegenheiten um? Wir könnten uns jetzt viele Gedanken darüber machen, wie unser Leben als Christ aussehen soll. Wir könnten auch die Liste der Ermahnungen nehmen, die an dieser und an vielen anderen Stellen der Heiligen Schrift aufgeführt sind. Und wir könnten regelmäßig überprüfen, ob wir diese Vorgaben erfüllen. Aber das wäre nicht das richtige Vorgehen. Denn dann würden wir sehr rasch in eine Gesetzlichkeit abgleiten und uns am Ende noch einbilden, dass wir aufgrund dieser Werke in uns selbst gehorsam und gerecht und heilig wären. Nein, wenn die Schrift uns diese Dinge vorhält, dann immer mit der Betonung, dass es sich dabei um Früchte handelt. Es sind die konkreten Früchte des Glaubens, die Gott durch sein Wort und seinen Geist wirkt. Und im Grunde sind alle diese konkreten Früchte nur Ausprägungen der einen Frucht, des einen Maßstabs, mit dem wir gemessen werden, des Gesetzes Gottes. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und alle Weisungen und Ermahnungen der Propheten und Apostel. Schauen wir also uns selber einmal an. Sind wir eigentlich ein Tempel des Heiligen Geistes, wie es in 1. Korinther 6,19 heißt? Also lassen wir das Wort des Christus so reichlich in uns wohnen, dass wir nach den himmlischen Dingen trachten? Hängen wir unser Herz an irdische Dinge oder an die geistlichen Reichtümer, die Christus uns erworben hat? Wie pflegen wir ganz persönlich die Gemeinschaft mit Gott, zu der er einen jeden von uns berufen hat? Zwei Mittel fallen uns da ein, das Wort Gottes und das Gebet. Lest täglich in der Heiligen Schrift, gern auch fortlaufend, damit man nicht lange sucht und am Ende doch immer bei denselben Stellen stehen bleibt. Nehmt euch auch Zeit, über das Gelesene nachzudenken. Was lerne ich in diesem Text über mich, über Gott? Wo erkenne ich in jedem Text Christus und sein Heilswerk, das er für mich getan hat? Wer einer Familie oder einem Haushalt vorsteht, hat hierbei eine besondere Verantwortung. Lehrt und ermahnt und ermutigt durchs Evangelium nicht nur euch selbst, sondern auch diejenigen, die der Herr euch auch zu diesem Zweck anvertraut hat. Lasst nicht darin nach, Gott im Gebet zu loben. Bekennt ihm, was ihr von ihm glaubt. Dankt ihm für das, was er tut. Bittet ihn um Vergebung für eure Sünden und darum, dass er euch immer wieder neue Freude in Christus schenkt. Bittet ihn für eure Familien, für eure Kirchen, für eure Nächsten. Bittet ihn um seinen Heiligen Geist, dass er euch regiert und euch auf Christus ausrichtet. Das ist christlicher Wandel. Das ist mit den Worten des Heidelberger Katechismus die höchste Form der Dankbarkeit für die Erlösung, die Gott uns schenkt. Ich bin mir sicher, dass viele von uns, auch ich, darin noch großes Potenzial haben. Werfen wir als Nächstes einen Blick in die Kirche, also konkret in unsere Gemeinden. Lassen wir dort das Wort des Christus reichlich wohnen, sodass wir uns als wahre Gemeinde Christi zeigen? Ansonsten hört nämlich die Kirche auf, Kirche zu sein. Denn Kirche bedeutet ja dem Herrn gehörend. Wir könnten jetzt mit dem Finger vor allem auf die Pastoren und die Ältesten zeigen. Denn diese sind vor allem verantwortlich, das Evangelium von Jesus Christus in rechter Weise und vollständig und unverfälscht unter das Volk zu bringen. Aber sind nicht alle anderen Gemeindeglieder nicht genauso aufgerufen, das Wort, das sie hören, reichlich in sich wohnen zu lassen? Und wie ist es um unseren Umgang miteinander bestellt? Viele der Ermahnungen im Kolosserbrief richten sich gerade darauf, wie wir unserem Nächsten in der Gemeinde begegnen sollen. Ja, nun gebe ich zu, dass dieser Umgang manchmal eine rechte Herausforderung ist. Zum Beispiel reden manche Leute viel zu viel, sodass man sich schnell überfordert fühlt und ihnen lieber aus dem Weg gehen möchte. Oder andere stehen nur schweigend in der Gegend herum und lassen sich jedes Wort aus der Nase ziehen, sodass man kaum weiß, woran man bei ihnen ist. Und wieder andere verschwinden jedes Mal so schnell, dass man kaum Gelegenheit hat, sie überhaupt nur zu begrüßen. Jeder kennt solche Situationen. Und dann ist man schnell mit einem Urteil zur Hand und das ist selten positiv. Aber bedenken wir, auch eine vermeintlich schwierige Person in der Gemeinde ist unser Bruder, ist unsere Schwester in Christus und ein Miterbe der Gnade Gottes. Wir haben bisher ein Wort in unserem Predigttext übergangen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander. Es geht aus dem Grundtext nicht klar hervor, ob sich diese Wortgruppe in aller Weisheit, wie hier in der Schlachterübersetzung, auf das Wohnen lassen bezieht oder aber auf das nachfolgende Lehren und Ermahnen. Das ist auch nicht so wichtig, denke ich. Es ist jedenfalls kein Zufall, dass diese beiden Aufforderungen so eng beieinander stehen. Denn sie gehören zusammen. Von Christus regiert zu werden, das ist definitiv Weisheit. Und eine solche Weisheit ermöglicht es, auch anderen in Weisheit zu begegnen. Zum Beispiel lehrend und ermahnend. Und natürlich gilt das auch umgekehrt. Sich von Christus in aller Weisheit regieren zu lassen, zeigt sich auch darin, sich jeder rechten Lehre und gebührenden Ermahnung zu unterwerfen. So pflegen wir die echte Gemeinschaft des Glaubens trotz aller Verschiedenheit. Nicht, weil wir tolerant und einfühlsam und mit psychologischem Geschick auf den anderen eingehen, sondern weil wir uns alle unter den einen Herrn stellen. Prüfen wir also auch hier, wie es um unsere Gemeinschaft mit den Geschwistern bestellt ist. Ja, wie aber sieht es außerhalb der schützenden Mauern des eigenen Heims oder der Gemeinde aus? In der sogenannten Welt dürften die meisten von uns ja den größten Teil ihrer Zeit zubringen. Zunächst einmal gilt, Jesus Christus ist Herr nicht nur im christlichen Zuhause und in der christlichen Gemeinde, sondern auch in der unchristlichen Welt. Auch dort regiert Christus, der zu Rechten des Vaters sitzt und dem alle Dinge unterworfen sind. Nur befindet sich diese unterworfene Welt in einem Zustand der Rebellion gegen ihren rechtmäßigen Herrn. Und das wird auch bis zum Ende der Zeit so bleiben, denn erst im Gericht wird diese Welt vergehen, um dann für die Ewigkeit vollständig erneuert zu werden. Wenn wir aus dem Haus gehen, wenn wir das Kirchengebäude oder den Gottesdienstraum verlassen, dann werden wir nicht zu anderen Menschen. Wir sind immer noch dieselben, denen der Apostel einschärft: Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Christus regiert uns nicht nur in unserem geistlichen Safe Space, sondern selbstverständlich auch inmitten der Welt, so wie er über die Welt als solche herrscht. Was heißt das für uns? Das heißt vor allem, dass auch in allen weltlichen Angelegenheiten das Gebot gilt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Oder um es etwas konkreter zu machen, unser Predigtvers erinnert uns in diesem Zusammenhang an die letzten Worte des Herrn an seine Jünger, kurz vor seiner Himmelfahrt. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Die Gemeinde hat einen Auftrag erhalten, genau einen, aller Welt das Evangelium zu verkündigen. Und dieser Auftrag ist eingebettet in die Versicherung, dass Christus regiert und dass er bei uns ist. Dass er also durch sein Wort und seinen Geist in uns Wohnung genommen hat. Er will also uns gebrauchen, um alle Völker zu Jüngern zu machen. Was natürlich hier qualifizierend zu verstehen ist. Ja, Jünger aus allen möglichen Völkern. Das also ist echte Gottes- und Nächstenliebe, dass wir unserem Nächsten Christus bezeugen. Das heißt nun aber nicht, dass wir jeden, der uns auf der Straße oder im Geschäft begegnet, erst einmal beiseite nehmen und ihn unter vollem rhetorischen Einsatz mit dem Evangelium konfrontieren sollen. Das wäre lächerlich und würde den armen Nächsten auch eher verschrecken und Gott ganz sicher keine Ehre machen. Christus selbst gibt uns einen Hinweis, wie wir in der Welt auftreten sollen. Es ist zufällig auch das Motto des heutigen Konferenztages. Ihr seid das Salz der Erde. Und weiter sagt er in Matthäus 5, wenn aber das Salz fade ist, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Und dann sagt er, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Unser Zeugnis in der Welt ist gewissermaßen ein stilles Zeugnis. Der Herr vergleicht uns nicht mit einer Trompete, sondern mit Salz und Licht, mit eigentlich allgegenwärtigen Dingen. Unser Auftreten, unser Reden, unser Handeln soll von der Herrschaft Christi in uns geprägt sein. Angefangen bei den kleinsten Dingen. Stoße ich am Bahnsteig alle anderen zur Seite oder warte ich geduldig in der Schlange? Wenn jemand etwas zu mir sagt, reiße ich dann aus Prinzip sofort den Mund zur Widerrede auf oder sortiere ich erstmal meine Gedanken? Arbeite ich gewissenhaft? Habe ich dort das Wohl meiner Nächsten, des Unternehmens, des Kunden, des Patienten, des Schülers oder wessen auch immer im Blick? Worüber rede ich? Worüber freue ich mich? Worüber spotte ich? Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das schreibt Paulus im Kolosserbrief wenige Zeilen nach unserem Vers. Nicht nur mit Worten, sondern auch und vor allem in unserem kleinen alltäglichen Wandel können wir anderen ein Zeugnis für Christus sein und damit Gottes Ehre suchen. Das ist unser alltäglicher, praktischer Gottesdienst. Vielleicht seid ihr auch schon mal gefragt worden, was tust du eigentlich für das Reich Gottes? Und dabei wird dann oft an einen speziellen Dienst gedacht oder an eine geistliche Aktivität oder an eine Spende oder an Ähnliches, das aber immer irgendwie mit der Kirche zusammenhängt. Hier ist die Antwort. Mein täglicher christlicher Wandel vor dem Angesicht Gottes, das ist mein Dienst in seinem Reich. Das Reich Gottes ist nicht hier oder dort, sondern es ist inwendig in uns. Da, wo Christus durch sein Wort und seinen Geist Glauben geschaffen und Wohnung genommen hat und uns gut und gerecht und weise regiert an jedem Ort und zu jeder Zeit, sodass wir wenigstens etwas von seinem Glanz und von seiner Herrlichkeit reflektieren in unserem Haus, in unserer Gemeinde und in der Welt um uns herum. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, euch und eurem Nächsten zum Heil und Gott zur Ehre. Amen.